Mein Name ist Miren Gosso. Ich bin vom Beruf Ärztin. Ich mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin in einem Spital in Wien. Und ich bin Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der SPÖ seit Oktober 2020. Und ich bin Aktivistin. Also ich habe die große Black Lives Matter Demo vor 2 Jahren organisiert und seitdem gerade in der Black Lives Matter Bewegung sehr engagiert.
Das Licht der Welt erblickt Miren Gosso in der Demokratischen Republik Kongo. Der zweitgrößte Staat Afrikas und fast 7-mal so groß wie Deutschland. Als Miren 3 Jahre alt ist, flieht sie mit ihren Eltern nach Österreich. Hintergrund ist das politische Engagement ihres Vaters.
Für die Zuhörer und Hörerinnen, das befindet sich genau in Zentralafrika, da geht der Äquator durch. Dort bin ich geboren und habe 3 Jahre meines Lebens auch dort verbracht. Meine Eltern, also waren beide Sozialisten und haben damals gegen Mobutu gekämpft. Er war der Diktator, der über 30 Jahre in Kongo geherrscht hat. Ja, meine Eltern sind halt gegen dieses Regime vorgegangen und wir mussten dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion das Land verlassen und sind dann über dem Kongo hinunter ins Nachbarland nach Angola und dann von Angola geflüchtet nach Österreich. Meine Eltern haben eigentlich ursprünglich versucht, dadurch, dass der Kongo ja eine belgische Kolonie war und wir zu Hause eigentlich Französisch sprechen, in einem französisch sprechenden Land anzudocken. Das hat aber nicht funktioniert und deshalb sind wir dann nach Österreich. Ich bin aber sehr froh drüber. Es ist doch alles gut ausgegangen und ja, wir leben sehr, sehr gerne hier in Wien beziehungsweise in Österreich.
Die erste Zeit verbringen die Ngossos im damaligen Flüchtlingslager Dreiskirchen, 20 Kilometer südlich von Wien.
Ich kann mich leider Gottes nicht mehr sehr viel daran erinnern, nur diese Bruchstücke, die man halt noch hat, ja, so vereinzelt Bilder, die ich immer wieder sehe. Meine Eltern tun dann immer dieses Puzzle, was mir fehlt, immer wieder dazugeben, die Stückchen. Also wir haben eine Zeit lang in Dreiskirchen gelebt und sind dann aber von Dreiskirchen nach Wien gekommen durch die Hilfe der Kirche, wo uns damals die Gemeinde in der Jacquin-Gasse im 3. Bezirk uns sehr unterstützt hat, wo wir auch immer in der Suppenküche am Abend immer eine Suppe bekommen haben und die uns auch finanziell in den Anfangszeiten in Wien sehr stark unterstützt haben.
Später geht es dann in den 12. Bezirk. Mireille wächst am Schöpfwerk auf, sie hat hier in Wien auch dann Geschwister.
Dadurch, dass ich nicht mehr viel wusste eigentlich von der Flucht und auch wie es in Kinshasa war, war das für mich eigentlich ganz normal, ja, hier aufzuwachsen. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich nicht Deutsch gesprochen hätte. Ja. Also meine Erinnerungen fangen auch an, dass ich Deutsch spreche, dass ich im Kindergarten bin und eigentlich sehr gut aufgenommen worden bin.
Mireille geht in Wien Landstraße in die Volksschule, später kommt sie ins Gymnasium. Wechselt aber bald.
Da ging es mir nicht so gut, also ich habe mir sehr schwer getan in der Schule und bin dann vom Gymnasium in die Musikhauptschule am Schöpfer gewechselt. Und da hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit mit sehr großartigen Lehrer und Lehrerinnen und Schülerinnen und habe Klavier gespielt, Gitarre gespielt, also das war eine tolle Zeit. Ja, ich habe sehr viel gesungen, eben durch diese Musikhauptschule am Schöpfwerk bin ich irgendwie zum Genuss gekommen, dass mir eigentlich Musik total viel Freude und Spaß macht. Ich habe viel gesungen, viel Klavier gespielt und Gitarre gespielt und hatte dann sehr lange auch diesen Traum, irgendwann mal als Jazz-Sängerin groß bekannt zu werden und berühmt zu werden, aber ich habe dann doch einen anderen Weg genommen.
Miren Gossos Vorbild ist Nina Simone, eine US-amerikanische Jazz- und Blues-Sängerin, Pianistin, Songschreiberin und Bürgerrechtsaktivistin.
Ja, ich glaube, meine Eltern, also gerade für meinen Vater war es sehr, sehr wichtig, dass wir hier gut ankommen und dass wir auch hier akzeptiert werden und hier unser Leben aufbauen. Und sie waren sehr stark darauf erpicht, dass ich die deutsche Sprache erlerne und auch sehr stark darauf erpicht, dass ich auch die Tradition und die Kultur von Österreich kennenlerne. Das heißt, wir sind wirklich nach Semmering gefahren, wir sind nach Bad Ischl gefahren. Meine Eltern haben mir den Film Sissi gezeigt, schon als ganz kleines Kind. Ja. Und so haben sie halt versucht, mir irgendwie die österreichische Kultur und Traditionen näher zu bringen.
Die heile Welt des Films ist das eine, aber die Realität auch in Bezug auf Rassismus das andere. Denn Mireille ist klar als Afrikanerin erkennbar. Als Kleinkind ist das noch kein Problem, später aber wird es zu einem.
Also die Realität, ich muss sagen, als junges Mädel, gerade in der Volksschule oder im Kindergarten, habe ich jetzt, was Rassismus betrifft, eigentlich kaum was mitbekommen oder nicht, dass ich mich jetzt daran erinnern könnte. Meine Erinnerungen fangen an, dass irgendwann mal im Gymnasium was vorgefallen ist und ich nach Hause gerannt bin und dann es meiner Mutter erzählt habe, dass da eben was Rassistisches passiert ist und meine Mama mir versucht hat zu sagen, du, wir sind jetzt hier Gast, ja, es mögen vielleicht Dinge passieren, die nicht richtig sind, du bist wertvoll, aber sei ruhig. Ja, und ich mache meinen Eltern jetzt keinen Vorwurf, sondern ich verstehe, dass für sie essentiell war, hier anzukommen, hier sich ein Leben aufzubauen und sie haben sich halt als Gast gesehen. Ja, aber wir als nächste Generation oder ich als nächste Generation sehe das natürlich ganz anders, weil ich bin hier groß geworden, ich sehe mich und identifiziere mich als Österreicherin beziehungsweise als Wienerin und möchte auch es artikulieren können, wenn rassistische Vorfälle auch passieren.
Mireilles Vater arbeitet zu Beginn als Zeitungskolporteur.
Der kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil er mich immer mitgenommen hat, hinten am Rücken. Und da sind wir dann wirklich alle großen Gemeindebauten abgeklappert und haben dort die Zeitung aufgehängt. Und dann nach dem Zeitungsaufhängen hat mein Vater in einer Fabrik gearbeitet, damals noch in der Hemmele hieß die, im 23. Bezirk, und hat dann jahrelang dort in dieser Fabrik gearbeitet. Und meine Mutter war am Anfang Hausfrau und dann später hat sie dann als Putzkraft gearbeitet und dann als Verkäuferin gearbeitet.
Mit 16 bricht Mireille Ingosso die Schule ab.
Wegen vielen verschiedenen Gründen. Einerseits, dass ich nicht diesen Unterstützung von Lehrer und Lehrerin bekommen habe, weil man muss schon verstehen, dass ich aus einem anderen Haushalt komme. Meine Eltern waren beide berufstätig, das heißt 40 Stunden gearbeitet, haben versucht, unser Leben hier aufzubauen, hatten nicht diese Zeit, mich jetzt in dem zu unterstützen, also schulisch unterstützen, und habe dann dadurch auch natürlich in der Schule auch sehr viele Defizite gehabt und natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen, die mir dann immer wieder das Gefühl gegeben haben, ich würde es nicht schaffen. Und ich habe dann mit 16 die Schule abgebrochen mit dem Gedanken, dass ich irgendwie auch zu dumm wäre, eine Matura zu machen und weiter und dann irgendwann mal zu studieren. Und habe dann sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht, von Verkäuferin bis Hochzeitssängerin und alles Mögliche, bis ich dann irgendwann mal in den 20ern gesagt habe, okay, eigentlich würde ich schon gern studieren und würde schon gerne Matura nachmachen. Und durch die Unterstützung von meinen Freundinnen und Freunden und der Familie habe ich dann in der Abendschule die Matura nachgemacht. Also das hieß, am Abend in die Schule gehen und untertags zu arbeiten und dann auch noch Medizin studiert.
Mireille Ingosso arbeitet derzeit als Ärztin in der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Hitzing.
Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen. Ich arbeite sehr gern. Ich habe so viele nette und liebe Patienten und Patientinnen, die kommen. Ich mag es zu erforschen, wie eine Krankheit sich auswirkt, wie ich sie diagnostizieren kann, wie ich sie therapieren kann. Ich habe sehr nette Arbeitskollegen und Kolleginnen. Also insgesamt ist es ein sehr angenehmes Team.
Seit 2010 ist Mireille Ingosso politisch aktiv in der Wiener SPÖ.
Also mein Vater, wo wir nach Wien gekommen sind, hat mein Vater relativ früh dann schon bei der SPÖ angedockt. Also damals noch im 3. Bezirk. Und ich bin eigentlich schon als kleines Kind mitgegangen bei Sektionsabenden oder beim 1. Mai-Aufmarsch oder auch damals hieß das noch kassieren gehen, dass man dann wirklich in den Gemeindeborten gegangen ist und das Geld kassiert hat. Und da hat mein Vater mich auch mitgenommen, was eigentlich eine super Erfahrung für mich war, weil ich dadurch eigentlich schon einen großen Einblick bekommen habe in das SPÖ-Klientel, ja, und ich da schon viele verschiedene Geschichten auch gehört habe. Und das war so meine erste Berührung eigentlich mit der Politik.
Als es 2000 zur schwarz-blauen Koalition unter Bundeskanzler Schüssel kommt, setzt dies Ihren Startpunkt für politisches Engagement?
Da, wo eigentlich der erste Moment für mich war, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte mich eigentlich gerne politisch engagieren, weil ich gemerkt habe, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, dass das ein Schlüsselmoment war, wo der Rassismus salonfähig gemacht worden ist. Und ich auch gemerkt habe in der Bevölkerung, es verändert sich was, die Stimmung verändert sich. Ja. Und es hat dann doch knappe 10 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich den Schritt gewagt habe, in die SPÖ zu gehen und habe dann bei der jungen Generation im 9. Bezirk angefangen mit ganz jungen Menschen und habe dann viele Genossinnen und Genossen kennengelernt, die dasselbe Engagement auch einbringen, auch für Antirassismus und für ein gutes Bildungssystem und Gesundheitssystem kämpfen. Und dann habe ich mich auch wiedergefunden und bin da dabei geblieben.
Mireille Ngosso, ist es ein wichtiges Anliegen, als Aktivistin gegen Rassismus und Fremdenhass einzutreten. Sie organisierte im Mai 2020 die große Black Lives Matter-Demonstration in Wien. Hintergrund waren die Unruhen in den USA nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners nach einem Polizeieinsatz.
I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hill. Sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day.
Seit 2010 ist Mireille Ngosso in der Wiener SPÖ aktiv. Von 2018 bis 2020 war sie stellvertretende Bezirksvorsteherin in Wien-Stadt, wurde dann aber von ihrer Partei nicht mehr nominiert.
Natürlich war es eine Enttäuschung für mich. Ich habe 2 Jahre hier als Bezirksvorsteher, Stellvertreterin von diesem schönen Bezirk gearbeitet und es hat mir sehr viel Spaß und auch Freude gemacht. Und wir haben auch sehr viel vorangebracht, gerade in Bezug auf Airbnb oder dass wir einen familienfreundlichen Bezirk wollen. Es war dann schon eine Überraschung für mich, dass ich nicht bestätigt worden bin, aber wir leben in einer Demokratie und das ist auch in der SPÖ so, dass wir in einer Demokratie leben. Und ich habe natürlich das Ergebnis akzeptiert und habe dann versucht, nach diesem Ergebnis mit meinem Bezirk und mit den Genossen und Genossinnen auch wirklich auf ein Gespräch zu führen, um zu sehen, okay, wo hat's gehappert, was war mein Fehler, was hätte ich anders machen können und was habe ich mir aber auch von meinen Kollegen und Kolleginnen erwartet.
Beim angesprochenen Thema Airbnb geht es um Wohnungen, die vermietet werden, aber nicht für echten Wohnraum langfristig zur Verfügung stehen.
Weil wir haben im ersten Bezirk das Problem, dass eben knapp 16.000 Bewohner und Bewohnerinnen sind, die hier leben. Tendenz ist sinkend und dass jeder Wohnraum, den es hier gibt, gilt zu schauen, dass es wirklich auch für die Bewohner und Bewohnerinnen da ist und dass wir auch versuchen, dadurch viel mehr Menschen, vor allem junge Menschen, junge Familien in den Bezirk auch zurückzuholen.
Prägend im ersten Bezirk natürlich der Stephansdom. Da kommt zwangsläufig auch die Frage nach dem Glauben auf.
Ich bin sehr gläubig aufgewachsen. Also im Kongo ist zu 90% römisch-katholisch. Meine Eltern sind auch Katholiken. Ich bin Katholikin, bin sehr gläubig aufgewachsen. Der Glaube hat für mich auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Ja, also ich glaube an Gott und meine Gemeinde, wo ich halt regelmäßig hingehe, ist im 9. Bezirk in der Canisiuskirche. Ich gehe in die afro-frankophone Kirche.
Für alle, die hier sind, lautet ein Buch, das Mireille Ngosso gemeinsam mit einer Nationalratsabgeordneten der Grünen geschrieben hat. Es erscheint in wenigen Wochen bei Grämeyer und Scherer und soll ein Manifest für eine verbindende Politik sein.
Also in diesem Buch schreiben wir, was ja sehr interessant ist, weil ich bin ja von der SPÖ Wien und die Faika ist von den Grünen und ist Nationalratsabgeordnete und wir haben uns dann gemeinsam trotzdem dazu entschlossen, gemeinsam ein Buch zu schreiben, um einfach auch aufzuzeigen, dass es möglich ist, aus unterschiedlichen Parteien zu kommen, aber trotzdem immer wieder Felder zu haben, wo man miteinander arbeiten kann und miteinander was voranbringen kann. Und im Buch schreiben wir jeder für sich praktisch seine Lebensgeschichte, wie wir in die Politik gekommen sind und was sich in der Politik in Bezug auf Feminismus, Antirassismus, die unterschiedlichsten Themen verändern muss und wie man auch vor allem auch junge Menschen motivieren kann, in die Politik zu kommen. Was auf jeden Fall fehlt, ist, das sieht man bei allen Parteien, also da ist keine Partei davon ausgenommen, weil wir leben ja alle in diesen Strukturen und sind auch alle in diesen Strukturen sozialisiert worden. Also davon ist niemand gefeilt, auch ich nicht. Ja. Was auf jeden Fall wichtig wäre, ist Repräsentation. Also wenn man sich jetzt in der politischen Landschaft umsieht, das sieht man kaum Menschen, also People of Color und kaum schwarze Menschen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt wäre Repräsentation, dass viel mehr Menschen mit Migrationsbiografie auch in die Politik gehen, sich da auch engagieren und gerade in den etablierten Parteien auch Fuß fassen können. Weil ich denke mir, ein Beispiel, ich kann mich erinnern, ich war mit meinem Sohn einkaufen und wir waren in diesem Geschäft und er rennt dann plötzlich zum Süßigkeitsladen, also Süßigkeitsseite und nimmt eine Schokolade, wo ein schwarzes Kind oben ist. Und er sagt zu mir, Mama, der schaut aus wie ich, nur der hat kürzere Haare als ich, aber der schaut genauso wie ich. Und hat sich dann gleich zwei Tafeln genommen von dieser Schokolade, weil dieses Kind oben war. Und also, wenn du das sehen kannst, dann kannst du es auch sein. Und es ist umso wichtiger, dass wir eben viele Menschen haben, die sich auch wiederfinden. Und das fehlt teilweise noch in der Politik.
Noch einmal das Thema Rassismus. Vor mehr als 20 Jahren, 1999, sorgte der Tod von Markus Omofuma für Empörung. Omofuma war ein Asylwerber aus Nigeria, der während einer Flugzeugabschiebung aus Österreich nach Sofia von drei Polizisten in fahrlässiger Weise getötet wurde.
Wenn man sich jetzt zurückschaut in den 90er Jahren zum Beispiel, wie schwarze Leute zu dieser Zeit gerade von den Medien auch dargestellt worden sind. Also ich kann mich erinnern, dass meine Mama und ich immer Schweißausbrüche bekommen haben, wenn schon wieder gestanden ist, Schwarzafrikaner hat irgendwelche Drogen verkauft, schwarzafrikanische Frau, Prostitution. Also das sind eigentlich schwarze Menschen größtenteils sehr stereotypisiert worden und sehr diffamiert worden. Ja? Und wenn wir uns auch zurückerinnern, gerade zu der Zeit, Markus Omofuma, der ermordet worden ist durch die Polizei, wo wir den ersten Operation Spring hatten, wo ganz, ganz viele schwarze Menschen angezeigt worden sind, vermeintlich, dass sie Drogen verkaufen. Also das hat sich schon auf jeden Fall verändert, weil gerade zu der Zeit haben sich viele schwarze Vereine gebildet, die zweite Generation, eben nicht die erste Generation, sondern die zweite Generation, die gesagt haben, okay, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft, wir sind alle Österreicher und Österreicherinnen und möchten diese Zustände nicht mehr und haben sich zusammen verbunden und haben damals eben auch die große Demonstration auf die Beine gestellt, wo wirklich 3000 Menschen damals in der Innenstadt gegangen sind, um zu demonstrieren, wo dann auch kurze Zeit darauf auf dem Platz der Menschenrechte auch die Statue von Markus Omofuma dann aufgestellt worden ist. Also das sind alles Schritte gewesen, auf denen wir jetzt weiter aufbauen und weiter vorangehen und weitere Veränderungen auch hervorrufen. Und da gehört eben auch dazu, dass eben Moin Hemd und das N-Wort eben nicht mehr artikuliert werden und auch nicht mehr genutzt werden, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass unsere nächste Generation der Kinder Bücher aufschlagen, wo noch immer das N-Wort drinnen vorkommt und noch immer das M-Wort drinnen vorkommt. Das hat einfach in unserer heutigen Zeit keinen Platz mehr. Ja, die Sprache entwickelt sich weiter, genauso wie wir Menschen uns weiterentwickeln. Und das gehört anerkannt und das gehört verändert.
Mireille Grosso ist verheiratet, ihr Mann ist auch Arzt. Das Ehepaar hat einen 5-jährigen Sohn. Wie schafft sie die Herausforderung Beruf, politisches Engagement und Muttersein?
Ja, also es ist immer so, jede Woche gibt es einen Plan, wo wirklich die ganze Familie zusammenhilft. Also meine Mutter, meine Geschwister, mein Mann und immer geschaut wird, wie schaut jetzt mein Terminkalender aus und wie kann man mich unterstützen, wer holt jetzt unseren Sohn ab und etc. Und mit dem funktioniert es ganz gut. Ich meine, natürlich gibt es Tage, wo alles nicht funktioniert. Es gibt Tage, wo ich Sachen vergesse oder nicht aufgeschrieben habe. Also es ist nicht immer alles perfekt, wie es manchmal scheint, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut.
Mireille Ngosso hat noch Verwandte in der Demokratischen Republik Kongo, aus der sie im Alter von 3 Jahren mit ihren Eltern geflohen ist. Später kam sie während des Medizinstudiums für 1 Jahr an die Uniklinik der Hauptstadt Kinshasa zurück.
Also das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Moment für mich, dass ich eben in einem Land bin, wo ich komplett untertauchen kann, also wo einfach meine Hautfarbe kein Thema ist, ja, mein Name kein Thema ist. Also ich kann mich erinnern, wo immer die Namen vorgelesen worden sind, ja, dass da voll viele Ngosos gegeben hat, voll viele Mireilles gegeben hat, ja, also nicht mehr die Einzige zu sein. Und das war wirklich sehr großartig, auch die Medizin zu sehen, wie es dort praktiziert wird, wie es dort auch an der Uni unterrichtet wird. Also das war ich habe wirklich sehr, sehr viel davon profitiert von diesem Jahr. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenkontrast und ich weiß noch, wo ich das allererste Mal in den Kongo geflogen bin und dann in Kinshasa am Flughafen ausgestiegen bin und natürlich auch so sozialisiert worden bin, wie wir alle. Ich habe Filme oder Beiträge im Fernsehen gesehen, wo schwarze Menschen keine Kleidung hatten in Afrika, wo sehr viel Armut ist und Krieg, und mit diesen Bildern in meinem Kopf ausgestiegen bin am Flughafen, natürlich im ersten Moment so viele Menschen vor mir gesehen habe, die Hitze und so laut alles. Ich habe gedacht, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Was ist das hier? Meine Tasche ganz festgehalten, ja. Aber dann mit der Zeit total eingetaucht bin in diese Welt, ja, und auch dann auch vieles verstanden habe, dass eben es nicht so rennt, wie es bei uns ist, ja, dass eben dort Zeit keine Rolle spielt, dass die Menschen eher nicht langfristig denken, sondern eher an den nächsten Tag denken, weil es mehr darum geht, wie überlebe ich den heutigen Tag, was kann ich morgen essen, wie kann ich meine Kinder morgen ernähren, dass es ein ganz anderer Gedanke ist, ja. Und das hat in diesem Jahr, habe ich da schon sehr, sehr viel mir auch für mich selbst auch mitgenommen, so ein bisschen mehr die Gelassenheit, ja, nicht alles so eng und so streng zu sehen. Und aber natürlich hat mich auch die Armut sehr berührt, ja, wenn man dann in so einem Waisenheim geht und dann Dinge mitbringt, Medikamente bringt und einfach sieht, wie die Kinder dort teilweise untergebracht sind, dann tut das schon im Herzen weh.
Und abschließend die Frage, wo stehen wir für Ärztin und Politikerin Mireille Ngosso mit dem Engagement im Antirassismus und wie nimmt sie diesen persönlich wahr und geht damit um?
Also was sich auf jeden Fall gebessert hat, ist ja mein Bewusstsein. Also ich habe ein ganz anderes Bewusstsein für Rassismus oder für Diskriminierung, als meine Eltern es hatten. Kein Vorwurf, meine Eltern hatten nicht diese Zeit, ja. Das heißt, ich gehe schon mal ganz anders damit um und ich habe auch ein ganz anderes Auge dafür. Und natürlich versuche ich auch mein Kind schon darauf vorzubereiten, ja, dass er eine andere Hautfarbe hat, aber dass wir trotzdem hier alle gemeinsam leben, ihn auch die Geschichte Afrikas beibringe, ihn auch zu den gewissen Plätzen auch bringe. Also wir waren schon am Markus-Humer-Platz und solche Sachen, ja, dass ich ihm das einfach schon zeige, dass ich ihm Bücher kaufe, wo die unterschiedlichsten Menschen vorkommen, die unterschiedlichsten Familienkonstellationen, all das. Also ich denke, dass ich da schon sehr verstärkt versuche, ihn schon einen Weg zu ebnen und ihn noch unterstützend zu sein. Ja, er hat schon mal was miterlebt, aber ich muss sagen, ich habe versucht, mein Temperament zu zügeln, um ihn auch keine Angst zu machen.